So. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Leseecke, nämlich Leseecke 53. Und wir haben geblättert in Dr. Yus Reise in der Krankheit und besprechen dort das Thema auf Seite 136, Unterdrückungen von Krankheiten. So. Das sind nur so eine Seite zu einem Thema. Danach kommt nämlich noch Bedeutung eines Symptoms für eine Seite und Reise eines Symptoms. Ich habe das Gefühl, wir machen alle drei Seiten. Das heißt, drei super Themen. Wenn ich mich allerdings verhaspelige zwischendurch und irgendwas rede, dann mache ich halt nur weniger. Aber ich glaube, das schaffen wir. Also, Unterdrückung von Krankheiten, nehme ich gleich mal was vorweg, wie immer. Der Schlauberger Vortrag kommt zuerst, ne? Und erst danach widme ich mich dem, der es wirklich weiß. Und zwar ist Unterdrückungen, glaube ich, ein Thema, was auch unter den Homöopathen wieder so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, was ich recht spannend finde, weil das ja eigentlich wirklich eine Sache ist, die wir 200 Jahre plus beobachtet haben. Und ich diverse Homöopathen kenne, die mit dem Prinzip gar nicht arbeiten oder das auch nicht anerkennen. Oder auch nicht anerkennen, dass auch homöopathische Arzneien sehr wohl gute Unterdrückungen machen können, die man auch sehr gut beobachten kann, wenn man dafür offen ist. Da bin ich also recht immer wieder erstaunt. Aber das bin ich ja oft in der Homöopathie-Szene, was ich alles kennengelernt habe und immer noch kennenlerne. Ist es ja genau das, wo wir im Podcast auch immer wieder drüber reden, nämlich, dass es die Einzigartigkeit eben auch auf der Therapeutenseite gibt. Das heißt, wir haben so viele verschiedene und schöne Arten von der Homöopathie und können uns nur in ganz wenig Punkten wirklich einig werden. Aber die Unterdrückung ist doch etwas, was ich so oft beobachte, dass ich mich da frage. Und ich habe ja schon viele Leute interviewt und da war noch niemand dabei, der jetzt behauptet hat, Unterdrückung gäbe es nicht. Aber ich lerne immer wieder mal Leute kennen, die da sagen, das ist Quatsch. Ich meine, dass die Medizin das sagt, okay, das ist obligatorisch, ehrlich gesagt, für ihr System, dass die das nicht anerkennen, sondern dann eher eine große wissenschaftliche Untersuchung machen, warum der jetzt eine andere Krankheit hat und dafür einen anderen Aspekt finden. Aber diese Reise einer Krankheit vor allen Dingen, und das finde ich eben, müsste ja auch den anderen Homöopathen auffallen, die Rückwärtsreise. Also das Wiederauftreten unterdrückter Symptome nach der korrekt gewählten Arznei. Das müsste ja zumindest auffallen. Und da sind wir jetzt mal gespannt, was Dr. Hughes zu dem Thema zu sagen hat, Unterdrückung von Krankheiten. Hahnemann war der erste Mensch in der Medizingeschichte, der von Unterdrückungen redete. Heutzutage heißt es, schauen Sie Ihren Urin an, vorher war er voll mit Bakterien, wir haben ein paar Gifte gesprüht und jetzt gibt es keine Bakterien mehr. Kommen Sie hierher und schauen Sie selbst, Sie sind geheilt. Hahnemann hat vor 200 Jahren diese Definition geändert. Er sagte, dass von Heilung erst gesprochen werden darf, wenn der Zustand zurückkehrt, welcher vor der Krankheit herrschte. Ohne weitere Symptome und Komplikationen und ohne dass weitere Organe erkrankt sind. Das ist Heilung. Und nicht, wenn jedes Mal wieder neue Krankheiten auftreten. Der Heuschnupfen ist verschwunden, stattdessen kommt Asthma. Die Hämorrhoiden wurden operiert, danach ist der Blutdruck gestiegen. Der Blutdruck wurde behandelt, dann war die erste Niere kaputt. Eine neue Niere wurde implantiert, dann ist das Gehirn geschädigt. Das ist doch keine Heilung. Bis zu Hahnemann hieß es noch, dass der Mensch geheilt ist, wenn die Symptome verschwunden sind. Hahnemann fügte hinzu, dass der Zustand vor der Krankheit zurückkehren muss. Er macht es den Ärzten also viel schwerer. Interessanter Punkt, ne? Allgemein, wenn man als Homöopath jetzt schon so lange wie ich, ne, also 12 Jahre arbeitet, dann fragt man sich oft, warum hat man nichts Leichtes gelernt? Also das ist so eine schwierige Art, mit Patienten zu arbeiten. Wir haben so ein Netzwerktreff und da höre ich auch zum Beispiel meine Kollegen von der Kranio, vom Osteopathie, vom TCM, vom TEN, von Hypnose und so weiter. Also nicht, dass die keine Ausbildung haben, die schwierig werden. Gell? Also ganz im Gegenteil, da gibt es ja gerade bei Osteopathie und Kranio, das sind ja endlose Ausbildungen. Also nicht, dass mich jetzt irgendjemand falsch versteht. Aber die Behandlung, Komplexität der zu beachtenden Faktoren, also das ist doch bei den anderen Leuten, also ne? Ohne auch das zu werten, aber sie ist doch deutlich geringer. Und ich denke mir immer, warum mache ich es mir eigentlich nicht einfach, ne? Warum muss es so schwierig sein? Und je mehr man über die Homöopathie weiß und auch je mehr Mittel man kennt und je mehr verschiedene Herangehensweisen an so einen Fall man auch kennt, verschiedene Repetitionstechniken, verschiedene Abläufe von Arzneimitteln, ne? Arbeitet man mit verschiedenen Potenzen, wechselt man die, wie oft wiederholt man die? Also je mehr man da weiß, desto schwieriger wird es natürlich auch. Was ich denke, was natürlich bei anderen Alternativtherapien und in der Medizin sowieso natürlich auch so ist, ne? Also das nimmt sich nicht, aber die Ansprüche, die wir mit der Homöopathie haben, sind oft, und das ist noch recht erstaunlich, ich weiß nicht, ob das auch woanders auch so ist, aber ich merke das oft, meine Ansprüche an den Fall sind oft deutlich höher als die vom Patient. Also wenn der weniger Beschwerden hat und eine chronische Krankheit massiv gelindert ist und nicht mehr auftritt, bin ich aber noch lange nicht zufrieden. Also dieser Anteil ist auch spannend, der kommt eben aus dem hier heraus, dass ich das Gefühl habe oder den Anspruch habe mit der Homöopathie, nicht einfach nur die Symptome und die Laborergebnisse besser zu bekommen oder dass derjenige dann eben beim nächsten Mal zum Arzt geht und keine Beschwerden mehr hat. Also ich hatte zum Beispiel heute eine Kontrolle gerade von einer Dame, die hatte 3 Wochen am Stück schwerste Migräne mit Augenmigräne und das immer wieder so auftreten in kurzen Abständen, aber jetzt einfach eine Dauermigräneattacke seit 3 Wochen und niemand kann ihr helfen. Es gibt auch keinen Grund, Schmerzmittel helfen nicht. Also das Übliche, wie man ja dann so einen Patienten so halb gar in die Praxis karrt, ne? Alle hätten sich schon ausgetobt. Und dann habe ich ihr ein Mittel gegeben und sie ist jetzt seit 6 Monaten regelmäßig zu mir gekommen und sie hat in der Phase keine Migräneanfälle mehr gehabt, keine Augenbeschwerden mehr gehabt. Und ich war aber gar nicht zufrieden damit. Jeder andere würde ja sagen, ach super, keine Migräneanfälle, du hast die Migräne geheilt oder irgend sowas. Ne? Das macht mir aber gar nicht zufrieden, weil ihre Themen, die dahinter liegen, warum sie die Migräne bekommen hat, die sind auch besser geworden. Aber ich bin nicht zufrieden, weil dort immer noch 2, 3 Symptome sind, zum Beispiel am Zyklus, bei ihr, ist ja egal was, ne? Also es gibt noch 2 körperliche Symptome, die nur teilweise besser gegangen sind, dass ich heute die Behandlung sogar fortgesetzt habe. Ne? Während andere sagen, sehr gut, wissen Sie, wegen dem Menstruationsbeschwerden gehen Sie dann noch zum Gynäkologen, mein Job ist hier getan, ne? Übernehme ich die Verantwortung, das auch noch hinzukriegen oder zumindest zu versuchen. Ne? Also diese hohe Ehrgeiz, würde ich es jetzt einfach mal nennen, der auch dann ja einen manchmal auch unter Druck setzt. Das ist ein interessanter Punkt, den wir in der Homöopathie da haben. Und Dr. Dös hat es hier schön gesagt, ne? Hahnemann fügte hinzu, dass der Zustand vor der Krankheit zurückkehren muss. Er macht es den Ärzten viel schwerer. Aber mich hat er vergessen. Also für mich ist auch viel schwerer. Ne? Ja. Heutigen Tages versuchen wir nur, Symptome zu analysieren, aber er hat uns gelernt, den Sinn und die Bedeutung einer Krankheit zu verstehen. Ja, ist relativ kurz gehalten, also über Unterdrückung könnte man sich auch ein eigenes Buch schreiben mit noch mehr Beispielen, aber er hat das ja hier schön gemacht. Ich möchte hier noch was zu hinzufügen, weil ich finde, das ist fürs Verständnis nur wichtig, ne? Die Hämorrhoiden werden operiert, danach ist der Blutdruck gestiegen, der Blutdruck wurde behandelt, dann war die erste Niere kaputt, eine neue Niere wurde implantiert, dann ist das Gehirn geschädigt. Also da darf man sich nicht vorstellen, dass das jetzt innerhalb von 2 Wochen passiert. Ne? Ohne jetzt da zu tief zu gehen, weil sonst ist es ein ganzer Vortrag von 2 Stunden. Ne? Wenn wir hier zum Beispiel mit dem Jasmin arbeiten, dann können wir verschiedene Abläufe davon prognostizieren. Oder rückwärts analysieren, ne? Und dort gibt es einfach verschiedene Verläufe, ne? Die ganz schwersten Verläufe sind natürlich die schnelle Unterdrückungen haben, aber zum Beispiel, was hier zum Beispiel fehlt, ich sage mal einen anderen Verlauf, der zum Beispiel, der jetzt wahrscheinlich häufiger ist, der Heuschnupfen ist sozusagen in einem Jahr desensibilisiert verschwunden oder mit Allium-Zepa unterdrückt und verschwunden oder mit Similasan-Komplexmittel irgendwas, ne, zum Verschwinden gebracht und der Patient ist ganz happy. Nächstes Jahr hat er nicht nur Heuschnupfen, sondern auch noch immer wieder Bindehautentzündung, allergische. Also von der Nase auf die Augen gegangen. Dann sucht man natürlich erstmal, ja, okay, dann probiert man die Mittel von letztem Mal, die ganzen Unterdrückungen, die funktionieren im Moment nicht, also braucht man noch ein zweites Mittel, dann haben wir noch irgendwelche Augentropfen dazu, das geht so einigermaßen, gegen Ende wird es dann besser, gibt es nochmal so eine Regenperiode, Patient ist so mäßig zufrieden, hat inzwischen die Schuld an den Komplexmittel gegeben, weil die funktionieren ja gar nicht, so Homöopathie ist eh Bullshit. Nächstes Jahr hat er jetzt noch so ein nerviges Gaumenjucken und Halsweh und gegen Ende der Saison, wo er dann nochmal mehrere Antihistaminika auch probiert hat, fängt es an, dass er ein bisschen Heuasthma hat, immer so wieder leichten, trockenen Reizhusten. Und das kann auch über 3, 4 Jahre gehen, ne? Und diese Art von Unterdrückungen, die sind noch viel schwieriger rauszufinden. Die allerschwerste Arten sind aber die, die erst viel später auftreten, wo auch dann die Homöopathen Mühe haben, diese Sachen in Kontext zu bringen. Und eben, das erkläre ich gleich nochmal, aber die werden nur rückwärts, werden die findbar. Ne? Wenn zum Beispiel jemand irgendein Medikament nimmt, ne, dann zum Beispiel nach irgendeiner Operation, die nicht nötig war, vielleicht irgendein Muttermal entfernt oder wie haben wir hier Hämorrhoidenoperation oder nach irgendeinem Eingriff, Impfung, keine Ahnung. Ne? Nach irgendwas fängt der plötzlich an mit einer neuen chronischen Krankheit. Bei Kindern ist es ja eh schwierig, da weiß man immer nicht, kommt das von all den 1000 Impfungen oder nicht. So ist es da auch sehr schwierig, davon auszugehen, dass es das ist. Da suche ich gern lieber menschliche Faktoren oder miasmatische, die sind verlässlicher, als ob es vielleicht ein Impfschaden ist oder vielleicht auch nicht. Das ist so schwierig herauszufinden, wenn das 6 Monate später anfängt mit so einer chronischen Infektanfälligkeit und immer wieder Ohrenschmerzen hat. Das kann ja alles sein, ne? Und da wird man auch über die Rückreise nicht rausfinden, was es ist. Das ist wirklich nur, wenn die Leute kurz nach einer Impfung reagieren, ne, dann kann man das benutzen. Ansonsten, also Beispiel, was ich letztens hatte, war eine Blinddarmoperation, die nicht, auch nicht so gut geglückt ist. Die hatte eine lange Wundheilungsstörung und kam damit zu mir, weil die Narbe nicht gut verheilt ist. Und dann viel später hat er neu mit einer chronischen Krankheit angefangen von Migräne. Und aufgrund der Schmerzmittel, die er genommen hat, hat er dann Magen-Darm-Probleme bekommen und litt dann eigentlich unter 3 verschiedenen Krankheiten, die sich da gezeigt haben. Und am Schluss ist dann noch irgendwie Morbus Bechterew, glaube ich, diagnostiziert worden. Also er hat auch noch was an den Gelenken gehabt. Also solche Unterdrückungen, die erst viel, viel später auftreten nach so einer Operation, sind sehr schwierig, dann auch für den Homöopathen wirklich zu sagen, ob es jetzt davon ist oder nicht. Man sollte da den Patienten auch nicht bequatschen und ihm irgendwas überhelfen. Aber wenn solche Sachen wieder zurückkommen, ne, und das sieht man ja nach den korrekt gewählten Arzneimitteln dann sehr gut, nach so einem Arzneimittel, was gewirkt hat, kommen die alten Symptome wieder. Und der Patient hatte zum Beispiel dann eine Phase, wo seine Bewegungsapparatbeschwerden mit der Homöopathie stark verbessert worden sind, aber die Kopfschmerzen zurückgekommen sind, nicht ganz so stark, sodass wir es einigermaßen ohne Schmerzmittel geschafft haben. Aber auch da war zu sehen, immer wieder, wenn Schmerzmittel genommen worden sind, hat er wieder Rückfälle, auch mit dem Bewegungsapparat. So, der Patient hat es wirklich auf die harte Tour gelernt mit der Unterdrückung. Und als dann wieder als dann die Darmbeschwerden auch nachgelassen haben und die Kopfschmerzen nachgelassen haben, kamen nochmal Schmerzen an der Wunde, wo er den Blinddarm hatte. Da habe ich ihn auch nochmal zum Arzt geschickt, nicht, dass da irgendwas mit der Wunde war, war aber nichts. Und da sind wirklich schön alle alten Symptome von so einem Fall wieder zurückgekommen, mit mehreren Arzneien, die der Patient über die Zeit gebraucht hat. Also dieses Thema von Unterdrückungen sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen und auch wenn das einem pauschal in so einem Fall gar nicht hilft, aber man sollte davon ausgehen, dass die meisten Patienten, mit denen man zu tun hat, grundsätzlich mehrere Unterdrückungen haben, ne? Allein schon die hohe Behandlung von Fieber in der Kindheit, was jetzt ja inflationär ist, habe ich ja immer wieder im Podcast erwähnt. Also hier gibt es kein Kind, was nicht regelmäßig Ibuprofen bekommt, mehr oder weniger häufig, ne? Und das sind ja alles einzelne Unterdrückungen, das sollte man sehr ernst nehmen. Und man muss, finde ich, als Homöopath darüber wissen, dass das wieder Auftreten alter Symptome keine behandlungsbedürftigen Symptome sind. Weil ansonsten macht man dasselbe, ne? Man gibt ein Arzneimittel bei einem Kind mit fiebrigen Erkrankungen, was mit Ibuprofen unterdrückt worden ist. Jetzt nach dem Mittel kommt das Fieber wieder, dann darf ich das nicht selber behandeln. Dann darf er oder sie das Kind auch nicht mit Ibuprofen wieder behandeln, sonst bringt die Behandlung nur mäßig was. Meine Erfahrung ist, dass es schlussendlich deutlich was bringt, vor allen Dingen, wenn man die Ursache anschaut. Aber ihr wisst ja, wie gerne ich über den Auslöser rede, da schweife ich jetzt nicht auch noch hin. Aber meine Erfahrung ist, wenn man, sag ich mal, so einen Fall mit unterdrücktem Fieber einfach ein bisschen mit Sulfur behandelt, ohne dass das Thema des Kindes damit abgedeckt ist, dann bringt das auch nicht viel. Dann kommt das Fieber vielleicht zurück, vielleicht auch nicht. Aber am Schluss geht es dem Kind nicht besser, weil das Kernproblem, warum es immer wieder krank geworden ist, nicht gelöst ist. Und wenn dann natürlich, weil der Fall auch nur so mäßig besser wird, die Mutter dann irgendwann oder Vater, ne, irgendwann wieder zum Ibuprofen greift, dann hat man keinen wirklichen guten Fallverlauf mit so einem Familie. Ne? Wenn man aber es schafft, das Kernthema des Kindes zu lösen, dann kommt dieses Fieber wieder bei einer gleichzeitigen Verbesserung des Gemüts. Hatte ich letztens einen Fall gehabt mit einem Kind, also ich sage mal jetzt pauschal, ohne dazu viel zu sagen, aber es hat wirklich inzwischen eine Bindungsstörung entwickelt zu anderen Kindern, auch zum eigenen Vater. Da läuft es wirklich nicht gut. Und immer wenn das wieder hochkocht, da die Konflikte rund um die Familie, dann macht das Kind wieder Fieber und die Mutter hat es halt dann fleißig mit Algifor unterdrückt. Und inzwischen hat der Kind entweder pseudokruppartige Anfälle oder so keuchhustenartige Hustenanfälle, Heiserkeiten, massive Verstopfung und regelmäßig Blasenentzündung. Also mit 3 Jahren schon rechtes Wrack, ehrlich gesagt, ne, von den chronischen Krankheiten, die sich da gezeigt haben und plus die Bindungsstörung, ziemlich massiv. Ne. Mutter war sehr hilflos, weil natürlich die Medikamente, dass sie ja auch gemerkt hat, dass es alles nur schlimmer macht. Und aus diesem Chaos heraus als Homöopath dann 15 Mittel zu finden, ne, macht ja dann unter Umständen gar kein homöopathisches Verschreiben mehr möglich, weil man 3 Mittel findet für den Husten, 2 für das unterdrückte Fieber, 1 für die Verstopfung, 1 für die Bindungsstörung. Ne? Und das ist ja das Interessante, was wir in der SAE von Dr. Hughes immer wieder gelernt haben, dann ein Mittel zu suchen, was möglichst alles abdeckt und auf den Auslöser passt. Und da haben wir was ganz, ganz Tolles gefunden. 2 Arzneien hat sie gebraucht. Als erstes hat sich die ganzen Atemwegsthematiken verbessert. Und hintendran die Bindungsstörung ist viel besser geworden, hat heute einen tollen Kontakt zu Papa. Der darf wieder viel mehr mit ihr machen. Jetzt hat sie Mutter mich ganz stolz angerufen letzte Woche, dass sie auch jetzt wieder mit Kindern auf dem Spielplatz zusammen spielt. Die Verstopfung ist nur ab und zu gekommen. Da haben wir dann irgendwann nochmal ein 2. Arzneimittel gegeben. Und beide Arzneimittel waren jetzt keine Husten- oder Fiebermittel oder Verstopfungsmittel, sondern die waren beide gut gewählt auf den Auslöser, auf die Kernproblematik, die das Kind hatte. Also warum hat es die Bindungsstörung entwickelt? Will ich jetzt hier im öffentlichen Stream gar nicht drüber reden. Spielt auch keine Rolle. Das war's für die Weiterbildung, gell? So, dann versteht man nachher auch, was so eine Unterdrückung nachher anrichten kann. Oder auf der anderen Seite, was Dr. Hughes hier zum Schluss geschrieben hat, eine Sinn und Bedeutung der Krankheit zu verstehen. Und das ist ja nicht der einzige Grund, nur weil das Kind Konflikte hat, die es nicht austragen kann und deswegen krank wird, das ist jetzt nicht der einzige Grund. Es gibt ja ganz viele andere Gründe, warum so ein Kind krank werden kann und darf und sollte, sodass es wirklich sich immer lohnt, die Krankheit zu verstehen. Wir lesen noch ein bisschen weiter, wir haben noch Zeit. Bedeutung eines Symptoms. Kein Symptom ist klein, auch wenn es sich um eine Erkältung handelt. Oft behandelt man diese mit einem kleinen schulmedizinischen oder homöopathischen Mittel und meint, dieses Symptom sei nun verschwunden. Aber die Frage ist, wohin ist es verschwunden? Nach 6 Monaten erkrankt dieser Mensch an einer schweren Krankheit. Beide Beine geben Taubheitsgefühle, Schwäche, Sehstörungen stellen sich ein, aber niemand kann herausfinden, dass dies mit der vor einigen Zeit unterdrückten Erkältung zu tun hat, deren Symptome wir nicht verstanden haben. Und das liegt jetzt natürlich nicht daran, dass man es medizinisch nicht versteht, weil auf eine gewisse Art macht es medizinisch natürlich gar keinen Sinn. Ne? Also ich habe erst eine Erkältung und nachher so MS-artige Symptome. Wie hängt das zusammen? Ne? Medizinisch gar nicht. Außer man unterstellt eben den Unterdrückungen, Arzneien, dass das als das zur Folge haben kann. Es gibt ja da auch Theorien darüber, will ich gar nicht so tief reingehen, aber man muss sich immer bewusst sein, Entzündungshemmer greifen natürlich in die normalen Abläufe des Immunsystems ein. Und wenn ich anschließend, wie bei MS, eine Autoimmunerkrankung erwerbe, ne, wenn das nahe kommt, dann ist zumindest gibt es einen Indiz dafür, dass ein Entzündungshemmer, der das Immunsystem und deren Abläufe maßgeblich durcheinander bringt, damit unter Umständen was zu tun haben könnte. Also vielleicht findet man ja irgendwann sogar noch medizinisch heraus, dass das zur Folge hat, dass sich das Immunsystem in irgendeiner Weise nachher nicht mehr ganz reguliert. Aber noch ist natürlich medizinisch das kein Zusammenhang, wird man kein Medizinbuch finden. Und aus der Homöopathie finden wir es natürlich auch nur heraus, wenn zum Beispiel wir jetzt die MS erfolgreich lindern oder behandeln oder heilen. Heilen habe ich persönlich nie geschafft, so ist das ein schwieriges Wort bei dem Thema. Na, aber lindern oder diese Schübe verkürzen, dass sie keine bleibenden Schäden hinterlassen, ist mir schon gelungen. Wobei auch da die Frage natürlich ist, habe noch nicht genug MS-Fälle gehabt, aber ich weiß, in den Fachzeitschriften wird das immer mal wieder veröffentlicht, also irgendjemand, wenn die Berichte stimmen, scheint es also zu gelingen, das auch nachhaltig zu verbessern. Aber anderes Thema, ne? Wenn jetzt theoretisch bei so einem Fall die Erkältung wiederkäme und dann in der Anfangsphase diese Taubheit, Lähmung und Sehstörung sich wieder zurückentwickeln würden, ne? Dann hätte man auch seinen Beweis und wüsste hinterher, dass die Unterdrückung den Patient massiv geschadet hat. Und sowas sollte so ein Patient auch dann ziemlich deutlich gehört zu bekommen, also ohne ihm Druck zu machen, aber dass er wirklich versteht, die nächste Erkältung lieber durchstehen, weil das ist das, was als Preis dafür lauert, ne? Im Genpool vom Patient. Wenn wir diese Zusammenhänge studieren, wird Homöopathie schwer. Erst dann, ne? Vorher ist ganz leicht. Es kommt nicht nur auf die Symptome an, sondern auf deren Bedeutung. Ein Ausschlag in der Pubertät, Akne oder Neurodermitis, wenn solche bedeutenden miasmatischen Symptome nicht respektiert und verstanden werden und man sie unterdrückt, dann kann es Monate später zu einer anderen Erkrankung kommen und wir müssen uns fragen, ob wir nun lieber einen Hautausschlag haben wollen oder diese andere. Wenn wir die Verbindung von einem Symptom zum zweiten gut verstehen, dann werden wir auch vor kleinen Symptomen Respekt haben. Das führt so ein bisschen zu dem, was ich vorher auch schon gesagt habe, zu dem anderen Kapitel. Das führt dazu, dass ich möglichst immer die Ursache behandle und Arzneien gebe, die die Ursache abdecken von solchen Problemen. Ich finde, die Gefahr, dass man denn einzelne Symptome zu hoch bewertet und auch mit Homöopathie unterdrückt, ist dann viel geringer. Wenn wir uns sehr dann auf Hals, Bauch, Darm, Appetit, ne? Das habe ich in einer der letzten Folgen ja auch gesagt, wenn wir uns sehr auf diese sehr körperlichen Sachen fokussieren, dann verlieren wir auch den Bezug dazu zum Menschen selbst, ne? Diese Sache, die Dr. Hughes immer sehr wichtig war, der Unterschied zwischen ich und mein, und aus seiner Sicht ist die alles, was sich auf mein zeigt, Projektion vom Ich, das heißt, wir behandeln das Ich. Also heißt, ne, wenn ich jetzt ein Problem habe als Bindungsstörung, um den Fall nochmal zu nehmen von eben, ne, mit meinem Papa aufgrund von gewissen Ereignissen, dann ist das ja ein Thema, was das Ich betrifft und dass ich das nachher auf der, also als Stresssymptom auf der körperlichen Ebene wieder zeige, was übrigens auch medizinisch sehr gut erforscht ist, also dass Stress im Alltag, ne, psychischer Stress, emotionaler Stress, mentaler Stress, körperliche Entzündungsprozesse macht, ist nicht irgendwie so ein Homöopathie-Humbug, ne, das ist ein erprobter und bewiesener Bereich in der Wissenschaft, von der Medizin, sprich vor allen Dingen in der Traumaforschung ist das ganz klar. Das ist also auch nichts irgendwie Beeindruckendes oder Neues oder von der Homöopathie erfundenes. Ne? Also, dass diese Projektion von ich nach mein, dass die geht, auch die Epigenetik kann das gut zeigen. So, ne? Das heißt, wir haben ja gar nicht kein Indiz dafür, dass das zusammenhängt, ne? Sondern wir haben genug Indizien, dass das zusammenhängt, dass die Erkältung und die Stressthematik zusammenhängt und mit der Homöopathie dann immer auf das abzuzielen, auf mich, ne? Wie habe ich auf das reagiert, nicht wie hat mein Körper auf das reagiert. Natürlich ist das wichtig, um nachher die Arzneien voneinander zu differenzieren. Das habe ich auch in einer der letzten Folgen gesagt, dass man nicht einfach dein Mittel nur kämen kann aufs Gemüt. Also schon gar nicht, wenn das Gemüt sich nicht geändert hat nach dem Vorfall. Irgendwas ist passiert und seitdem ist das Kind mega pingelig, ordentlich, verlässt das Haus nicht mehr. Dann ist das wichtig. Aber wenn ein Kind vorher schon so war, dann ist das nicht so zentral. Dann darf man suchen, was ist seit dem Vorfall anders. Und wenn der Vorfall 20 Jahre zurückliegt, ja, dann kann man den ganzen Charakter nehmen. Aber mir ist auch immer nicht so klar, warum dann gewisse Vorlieben, wie ja, er hat Lust auf Fettiges in den letzten 2 Wochen, dann eine ausschlaggebende Information ist. Ne? Und das sagt ja über den Patient gar nichts aus. Und so auch im Akuten mache ich das sehr oft, dass ich die Arzneien wirklich wähle hin auf das, was zentral ist am Menschen, was seine Probleme sind. Und deshalb frage ich gern, wie haben Sie denn auf das reagiert? Wie hat denn das Mädchen reagiert? Was ist anders an Ihrer Tochter, seit das vorgefallen ist? Ja, sie hat das und das und das. Und dann kann man ja nochmal nachfragen und gute Symptome draus machen. Und wenn man das verstanden hat, was hat der Patient wirklich für ein Problem in seinem Leben? Ja, dann kann man ja auch die ganze Breitbreite geben. Es ist ja nicht so, dass Apis keine Probleme hat im Menschen. Ja. Man ist ja im Verruf schnell, dass man sagt, ah, das ist so ein Akutmittel oder Belladonna, ah, das ist so ein kleines Mittel, das gibt man eh nicht, ne? Konstitutionell. Ja gut, ist halt meistens so, aber das heißt ja nicht, dass das nicht trotzdem ein super Mittel sein kann in dem Zustand, wo jetzt das Kind ist. Und trotzdem behandelt man schön den Auslöser, warum das Kind in diesen Zustand gekommen ist, ist ja dann auch noch untermalt. Es gibt ja genügend Auslöserrubriken auch in den Repertorien, wo man das nachschauen konnte. Es war sogar eine Frage im Chat, habe ich gesehen. Ihr habt Glück, dass ich überhaupt da hingucke. Und normalerweise redet keiner mit mir. Ich gucke da auf die Podcast-Ausschläge. Ne? Aber hallo, herzlich willkommen. Da sind einige live dabei. Das ist natürlich mega cool. Freut mich sehr. Und da war eine Frage im Chat, die ich jetzt gerne noch im Podcast mit vorlese. Darf man zum Beispiel Weidenrindentee trinken? Natürlich ist Aspirin. Und das ist sozusagen eine Pauschalantwort, die ich jetzt gebe. Das ist auf jede Frage, die dort steht. Respektive, ich mache erstmal einen Disclaimer. Also der Disclaimer ist, ich habe gegen nichts von all dem irgendwas. Wenn der Patient entscheidet, er nimmt Ibuprofen, kann er so viel davon nehmen, wie er will. Ich bin überhaupt nicht die Art von Therapeut, die dann da den Patienten eine halbe Stunde belehrt, was er alles zu tun hat und was nicht. Oder mit dem Patienten all seine Dinge durchgeht, was er nimmt und was nicht. Das mögen andere auch anders sehen, aber ich finde das immer übergriffig. Wenn der Patient mich allerdings fragt, so wie jetzt zum Beispiel, dann nehme ich das mit dem Patient auch immer schön auseinander. Für was wäre denn der Weidenrindentee? Wie alt ist das Symptom? Ist das regelmäßig? Wie oft nimmt man das? Gibt es Gewalt? Dann sucht man vielleicht zusammen mal Unterdrückungen, die darauf gekommen sind. Dann schaut man, was behandelt denn die Patientin oder der Patient überhaupt mit dem Weidenrindentee? Also das hat dann wie einen Kontext. Und wenn man es richtig gut verstanden hat, dann versteht der Patient ja oft auch, aha, meine Kopfschmerzen, die sind ja gar nicht akut, oder meine Blutungsprobleme oder Menzbeschwerden, die sind ja gar nicht akut. So, wenn ich die dann mit Alchimila-Ceres-Tropfen behandle, dann wird das schon helfen. So wie Ibuprofen bei Fieber hilft oder Antibiotika bei einer Mittelohrentzündung hoffentlich hilft. Das geht nicht darum, ob das hilft. So, es geht darum, unterdrücke ich damit? Und das ist etwas, wenn man mich fragt, da bin ich nicht ganz einig mit allen Büchern oder Dozenten, wie so oft, ne? Mich fragt, was unterdrückt. Also wenn jetzt zum Beispiel die Frage wäre von dem, der hier gefragt hat, Weidenrindentee unterdrückt das, ne? Als allgemeine Frage, dann wäre dort meine Antwort sehr homöopathisch, nämlich das kommt sehr drauf an, das kann einerseits auf den Patient drauf ankommen, also kann sein, dass von den 5 Leuten, die ja zuhören, 4 Weidenrindentee trinken würden und keine Unterdrückung davon hätten, einer aber schon. Das hat dann nichts mit dem Weidenrindentee zu tun, sondern mit der Konstellation, dem Patient, dem miasmatischen Hintergrund und der Situation. Und es kann sogar sein, dass jetzt sozusagen, jetzt inzwischen 6, aber bleiben wir bei, dass 4 von 5 oder sagen wir 5 von 5 den Weidenrindentee in den nächsten 10 Jahren 1a vertragen, keine Unterdrückungen machen darauf hin, aber im 11. Jahr sich irgendwas ändert an der Konstellation oder Konstitution des Patienten und das Symptom, wofür er denn diesmal nach 11 Jahren den Weidenrindentee anwendet, das unterdrückt dann plötzlich oder andersrum, dass das Weidenrindentee-Thema jetzt mega unterdrückt hat, aber nach 2 Jahren er den Weidenrindentee 1a nehmen kann und überhaupt keine Unterdrückungsfolgen hat. So muss man immer gut schauen, für was nehme ich das? Also nehme ich das für irgendein Symptom ein? Wenn ja, was passiert anschließend mit dem Symptom? Wird es schlimmer? Brauche ich in der Zeit immer mehr Weidenrindentee? Brauche ich immer weniger? Verschwindet das Symptom nachhaltig? Habe ich dafür dann andere Probleme? Da muss man oft sehr aufmerksam sein. Der Kopfschmerz ist viel besser, dafür bin ich erschöpft. Das Kopfschmerz ist viel besser, dafür habe ich Fressanfälle. Kopfschmerzen sind viel besser, dafür habe ich jetzt immer so einen unruhigen Magen. Also kann ja Kleinigkeiten sein am Anfang, die dann Hinweise darauf geben. Und dann kann es sozusagen sein, dass in einem individuellen Fall das sogar mega schädlich ist und so heftig ist, dass man den Patienten wirklich bitten muss, es abzusetzen. Hatte ich jetzt bei Weidenrindentee allerdings noch nie, aber gibt es sicher auch. Wohingegen in anderen Fällen ich nicht mal mit dem anfangen zu diskutieren, weil auch man merkt dann, wofür der Patient das anwendet, ist gar nicht der Kernthematik, sodass wir mit der Homöopathie so viel tiefer arbeiten, dass ich oft erlebe, dass die Leute dann solche Naturheilsachen, die sie regelmäßig einnehmen, Schüsslersalz und so mit der Zeit einfach gar nicht mehr brauchen. Hoffe, das war ein nicht zu ausführlicher, aber auch nicht so kurze Antwort auf das, ohne jetzt natürlich mehr zu wissen. Ich beende mal die Podcast-Folge. Im YouTube werden wir aber noch live bleiben und die anderen beiden Folgen auch noch machen. So, die, die es schon kennen, wissen, ich bin jetzt kurz so ein bisschen hier in meiner kleinen Computerwelt und misch kurz das Zeug da ab, dass das mir ja nicht irgendwie wegläuft. Und dann bin ich gerade wieder bei euch. Aber die Live-Aufnahme, die läuft ja irgendwie einfach weiter. Also bis gleich. Genau, und an alle Podcast-Zuhörer verabschiede ich mich nochmal und wünsche euch noch ein ganz schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss!